Total beglückt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Clubber.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Clubfans. Wir treffen uns hier wieder zur Nachbesprechung vom nächsten furchtbaren Auswärtsspiel. Das letzte Mal musste es der Felix mit dem Markus allein ausmachen. Heute bin ich nicht alleine, sondern wir sind zu dritt. Ich darf begrüßen ausnahmsweise mal wieder Markus Schulz, der, glaube ich, schon ein Trauma hat bei Besuchen in Nachbesprechungen von furchtbaren Niederlagen. Bei Twitter @Schulzi, S-H-U-L-T-Z-I-E. Hallo Markus.
Servus. Ja, ich hoffe, dass das jetzt das letzte Auswärtsspiel ist, nachdem ich hier bin, wo wir so eine katastrophale Niederlage besprechen müssen.
Die Hoffnung hast du mit Sicherheit nicht allein. Also ich war nicht neidig, dass ich es beim letzten Mal machen musste. Wir werden das heute ein bisschen anders angehen, weil ich glaube, es einfach ein Unterschied ist, ob man einmal einen Ausrutscher hat, nachdem das ja uns so ein bisschen verkauft worden ist und das auch viele das Gefühl hatten. Jetzt muss man sagen, es ist halt einfach schon ein Thema. Also zwei solche Niederlagen bei zugegebenermaßen guten Vereinen, da muss man schon mal drüber reden. Und mein zweiter Gast, der ist schon sehr oft bei Total Beklubbt gewesen, aber noch nicht in dieser Saison. Schön, dass du wieder da bist, Max Christi @Kioskbier. Cooles Twitter-Handle.
Dankeschön. Ja, hallo zusammen in die Runde. Ja, ich bringe gleich das schlechte Omen mit. Für mich war das dritte Clubspiel in dieser Saison, das ich tatsächlich aufgrund meiner Terminlage komplett anschauen konnte. Und die dritte Niederlage. Also, ja, mal gucken, wo es hingeht diese Saison. Ich hoffe, es geht nicht so weiter.
Ja, ihr seht schon, die Omen, die sind klar verteilt. Cooler Twitter-Name. Bist du schon so lange dabei oder vielleicht war der jetzt wirklich noch frei, als du dich angemeldet hast?
Ich glaube, der Account ist gar nicht so alt, aber es war frei. Also,
interessant.
Ja, genau. Habe ich ihn mir geschnappt.
Schön. Ja, wir werden heute nicht jedes zu einzeln besprechen. Da muss ich Markus in den Vordergrund rücken. Der hat sich das gewünscht. Markus, ich glaube, da sind dir alle Zuhörer auch dankbar. Kannst ja kurz mal begründen, warum. Aber ich glaube, es ist uns schon allen klar. Warum möchtest du denn nicht jedes zu einzeln besprechen?
Ja, wir haben's nach dem Dortmund-Spiel, haben es Felix und ich schon so gehalten, weil ja, zum einen die Erinnerung an jedes einzelne Tor, die ist schon wieder so verblasst. Ich konnte mir gar nicht mehr merken, wer jetzt welches Tor geschossen hat, welchen Fehler wir wo begangen haben. Und ich glaube, es ist auch eigentlich irrelevant, weil es geht weniger um die Entstehung der Tore im Einzelnen, wann sie jetzt gefallen sind und wer sie geschossen hat, sondern eher um die komplette Einstellung jetzt gerade im gestrigen Spiel.
Ja, da hast du absolut recht. Wir beginnen wie immer mal mit der Aufstellung. Ich sag ganz kurz meine Einschätzung. Ich habe sie gesehen, ich fand sie nachvollziehbar. Ich hätte mir überlegt, ob Palacios vielleicht anfangen könnte statt Wura. Aber ich glaube, Kölner sieht bei Palacios einen guten Einwechselspieler, mit dem man ein bisschen was anderes reinbringt. Hat sich dafür Wura entschieden. Ausrichtung war so eine Mischung aus 4-3-3 und 4-4-2. Wobei Kubo ja auch immer relativ zentral gespielt hat, der zurückgekehrt ist in die Startelf. Und die Ausrichtung war dann auch relativ defensiv, wobei die vorderste Dreierreihe, ja, angelaufen sind sie nicht. Die vorderste Dreierreihe stand oft in der gegnerischen Hälfte, aber hat nicht so wirklich ins Spiel eingegriffen. Max, was hast du dir bei der als du Aufstellung gesehen hast, was hast du dir gedacht und wie hast du dann auch so die Taktik eingeschätzt?
Ja, also ähnliches wie du. In der PK hat Kölner ja gesagt, dass die Chancen von Palacios sehr gut stehen, in der Startelf zu stehen, warum er dann nicht gespielt hat. Okay, auch nachvollziehbar, vielleicht auch aus den Leistungen, dass Kubo zurückkehrt nach dem einen Spielpause, für mich auch logisch. Wie gesagt, dass das Ganze dann relativ schnell, relativ egal war, wie die Aufstellung ist, das hat sich dann eben mit den ersten beiden Toren schon erledigt gehabt. Und was du eben auch angesprochen hast, dieses, ja, die Dreierreihe arbeitet gar nicht mit zurück. Also weder Kubo noch Wura Wura hat vielleicht defensiv Zweikämpfe gemacht überhaupt. Aber da gab es eben auch Szenen, wo der irgendwie einen Bewegungsradius irgendwie von 3 Metern hat und überhaupt nicht mit zurückläuft. Wie gesagt, ich glaube, die Aufstellung ist für das Spiel auch relativ egal gewesen.
Ja gut, aber im Vorab war ich schon sehr zufrieden damit und habe mir gedacht, das ist eine Aufstellung, die hätte ich jetzt so auch aufgestellt.
Also absolut Bauchschmerzen hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wo ich sie gesehen habe. Also ich hatte da keinen Einspruch.
Bauchschmerzen sind ja dann relativ schnell gekommen. Markus, hättest du dir gedacht, dass jemand ein bisschen anders spielt, dass Köln ein bisschen anders aufstellt? Und wie ich auch gelesen habe, ich wusste jetzt aber nicht mehr auf welchem Medium, dass der Spielplan, den er aufgestellt hat, mit dem 0-1 oder mit dem 0-2 spätestens schon völlig hinfällig war und man keine Idee mehr hatte, wie man eingreifen sollte. Glaubst du wirklich, dass wir so eindimensional waren, dass Kölner davon ausging, dass wir länger 0-0 halten können?
Naja, sagen wir mal so, wir haben es ja gegen Hertha und gegen Bremen bewiesen, dass wir zumindest mal über die ersten 20 Minuten drüber kommen, ohne Gegentor. Hertha und Bremen sind jetzt auch nicht die schlechtesten Mannschaften in dieser Saison gewesen. Aber da waren wir halt auch irgendwie mit einer komplett anderen Einstellung auf dem Platz. Und ja, dieses Mal, ich glaube auch gar nicht mal so sehr, dass das ein taktisches Problem war, sondern gleich mit diesem 1-0 nach 3 Minuten, ich glaube 3 Sekunden oder was das dann waren, hat einfach bei den Spielern irgendwie so ein Film eingesetzt. Die haben sich anderthalb Wochen zurückgedreht gesehen, die haben sich wieder im Westfalenstadion in Dortmund gesehen und haben es einfach mit der Angst zu tun bekommen. Und genauso haben sie dann halt ab der 4. Spielminute dann auch gespielt, weil ich glaube, war das direkt vorm Tor, war ja schon eine erste Chance von Ishak, da haben wir ja eigentlich auch noch recht lustig nach vorne gespielt gehabt. Aber dann im Gegenzug fällt es 1-0 und dann war jede taktische Ausrichtung komplett hinfällig. Und ich denke, selbst wenn Kölner da jetzt ja nach einer Viertelstunde oder allein schon nach dem 1-0 irgendwie taktisch reagiert hätte, ich glaube nicht in dem Fall, dass es bis zu den Spielern überhaupt durchgedrungen wäre, weil die, wie gesagt, im Kopf einfach, ja, waren sie wieder in Dortmund.
Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Also ich kann mir das vorstellen. Und nur so wegen dem Ergebnis und wegen den schnellen Rückschlägen und auch wegen den Gegnern, auf die man überhaupt keinen Zugriff gefunden hat. Aber die Stimmung war ja doch eine andere. Also man hat das Gefühl gehabt, die Stimmung war von den Clubfans wieder sehr gut. Die Leipziger, das hat Ronny ja in der Vorbesprechung schon gesagt, das ist ein Team, da kommen sehr, sehr viele Familien. Und deswegen ist die Stimmung nicht so extrem laut. Ich glaube, an der Stimmung kann es nicht gelegen haben. War das wirklich, Max, nur die Gegner, die uns hier so erschreckt haben und die Spieler dann quasi paralysiert haben? Oder siehst du da noch andere Gründe?
Naja, also ich sehe, glaube ich, den ersten Gedanken, den einfach jeder hatte, als dieses 1-0 gestern gefallen ist. Das geht schon wieder so los wie in Dortmund. Ich meine, da war es später. Aber es war einfach so ein früher Treffer, dass das einfach Einfluss hat. Und ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagen würde, das war nicht sein erster Gedanke bei dem 1-0. Und ja, vielleicht auch zur Stimmung noch ein bisschen der Unterschied. In Dortmund, ich war ja selber im Stadion, war es so, dass ja die ersten 20 Minuten eben Stille war, also Schweigeminuten quasi, die ersten 20 Minuten, was auch ein bisschen gruselig war, tatsächlich dann vor so einer Kulisse zu spielen und dann in Rückstand zu gehen und plötzlich flippen die Fans halt aus. Also glaube ich auch völlig ungewohnt, und aber ich glaube schon, dass das einfach ähnliche oder Umstände waren. Flutlicht und ja, eben Abendspiel, viele Leute gucken zu und ja, du fängst ja halt früh gegen eine überlegene Mannschaft oder gegen eine nominell sehr viel stärkere Mannschaft das Tor und ja, bekommst dann so ein bisschen einfach Angst, dass sich das Ganze wiederholt.
Gut, ich glaube, da habt ihr jetzt beide recht, da habt ihr mich jetzt ein bisschen überzeugt, dass so dass sie paralysiert waren dadurch, durch die Erinnerung, wie das andere Spiel läuft. Jetzt muss man aber auch sagen, und da hat uns auch unter anderem Felix draufgebracht, Felix Völkel, der letzte Woche zu Gast war beim Sieg gegen Düsseldorf, der hat gesagt, warum passiert nichts, warum reagiert Kölner nicht, das hat er im Rasenfunk gehört, der relativ kritisch mit unseren Spielern umgegangen ist, mit unserem Team. Und Kölner ist ja ein Trainer, der eigentlich gerade im taktischen Bereich und im Ausrichtungsbereich sehr flexibel ist. Wir haben letzte Saison mehrfach gesehen, dass wir 20 Minuten gespielt haben. Dann auf einmal gab es eine Umstellung. Ganz beliebt in der Hinrunde war ja Löwen, der einfach übers Feld geschoben wurde. Das wäre jetzt hier nicht so nötig gewesen. Aber man hätte schon, glaube ich, am System was umstellen müssen. Und ich habe mir nach 20 Minuten gedacht, vor dem 0-3, da hätte man wechseln können. Spätestens nach dem 0-3 hätte ich Wura und Kubo, wenn man wirklich hart sein will, hätte man beide runternehmen können. Zumindest einen hätte ich runtergenommen. Und wegen mir Erras, Fuchs, Bauer, egal, irgendeinen Defensivmann gebracht, einfach um ein Zeichen zu setzen, Jungs, wir müssen, das funktioniert so nicht, wir stehen völlig neben uns, die offensive Reihe, die Dreierreihe macht, läuft nicht an oder läuft so pseudomäßig an, kommt aber nicht in die Zweikämpfe, da stimmt irgendwas ganz massiv nicht. Und da das hat mich schon überrascht, Markus, hättest du erwartet, dass Kölner da was umstellt oder dass er irgendwie am System schraubt oder hat dich das nicht überrascht, dass er gesagt hat, bis zur Halbzeit nehmen wir das jetzt mal mit?
Ja, ich glaube, er hat halt trotzdem noch probiert, irgendwie das Ganze wieder spielerisch zu lösen. Und vielleicht sind wir da einfach zu naiv. Vielleicht ist auch Michael Kölner da noch ein bisschen zu naiv, zu glauben, dass wir gegen eine Mannschaft, die individuell eben wirklich so extrem gut besetzt ist wie Leipzig, dass wir denen da spielerisch irgendwie was entgegenbringen können. Ja, es wäre mit Sicherheit vernünftig gewesen, zumindest mal auf ein 4-2-3-1 umzustellen. Zumindest Misicjan oder Kubo rausnehmen und mit Eras einen zweiten Sechser bringen. Also es wäre mit Sicherheit nicht schlechter ausgefallen. Zumal auch Petrak, ich meine, gut, wer hatte gestern keinen wirklich miesen Tag? Aber vielleicht hätte man das Ganze so ein bisschen verhindern können. Und mir persönlich geht es da eigentlich auch gar nicht so sehr darum, dass wir unser Torverhältnis halt jetzt so wirklich voll kaputt gemacht haben, sondern eher um den psychologischen Effekt. Einmal eine Klatsche kriegen ist okay. Dass es wegstecken können, hat man im Heimspiel gesehen gegen Hannover. Quatsch, nicht gegen Hannover, gegen Düsseldorf war das. Sieht man, wie lange ich schon immer im Stadion war. Aber wenn du halt gleich das zweite Auswärtsspiel hintereinander dann wieder so hoffnungslos unterlegen bist, ich habe wirklich auch so ein bisschen Bedenken, dass das im Kopf der Spieler ein bisschen was anrichtet. Und vielleicht wäre es in diesem Zuge wirklich gut gewesen, einfach zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern und möglichst schnell zu reagieren und einfach versuchen, überhaupt mal in die Zweikämpfe zu kommen, weil selbst Zweikämpfe konnten wir eigentlich so gut wie keine führen, weil Leipzig einfach viel zu schnell war und den Ball viel zu schnell immer weitergegeben hatte.
Du hast jetzt auf den Ballbesitz beziehungsweise auf das eigene Spiel angesprochen, das hat Kölner nach dem Spiel auch. Max, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man beim 0-6 den Ballbesitz betont, weil die Fehler sind ja in der Defensive gemacht worden. Fandest du, dass wir zu schnell die Bälle verloren haben? Oder hast du auch das Problem eher gesehen, dass wir in der Verteidigung extrem viele Stellungs- und Zweikampffehler gemacht haben?
Ja, ich habe vor allem halt eben auch die ganze Körperlichkeit vermisst. Also wenn du nach 7 Minuten 2-0 hinten liegst, dann ist wieder diese Phrase, aber da muss vielleicht halt auch mal ein bisschen in die Knochen, mal ein bisschen ein Zeichen setzen, so ein Hallo wach, aber das kam ja auch nicht. Ich meine, ich kann mir das vielleicht erklären, dass das kein Wechsel kam. Ich meine, Kölner ist noch nie dafür bekannt gewesen, dass er irgendwie besonders früh wechselt. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal irgendwo zur Pause. Ich glaube, der Pereira-Wechsel im letzten Spiel war relativ bald, aber ansonsten greift er ja eher immer relativ spät zurück. Zumindest personell was zu ändern, aber wie gesagt, dass er eben auf dem Feld gar nicht umgestellt hat, dass er da, ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch nicht für Panik sorgen, aber die waren natürlich schon da. Ich verstehe es nicht und ich meine, wir können, glaube ich, wir können den Rotstift überall ansetzen bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, was gut funktioniert hat. Also es hat einfach nichts, wir haben keine Körperlichkeit, wir haben keine Zweikämpfe, wir hatten ein desolates Passspiel, wir haben desolate Raumdeckung gehabt. Ich finde keinen positiven Punkt an diesem Spiel. Ja, vielleicht, dass wir die letzten paar Minuten kein Gegentor mehr bekommen haben, aber das war es auch schon. Ich glaube auch so ein bisschen der Auslöser war eben, dass am ersten Tor wirklich schon einfach auch drei individuelle Fehler so stark waren. Also Valentini rutscht aus. Wer war der zweite? Hier Leibold wehrt den Ball irgendwie blöd zu wer hat das Tor geschossen? Das erste, der Kampel, genau, ab. Und Bredlo sieht auch ein bisschen schwach aus bei dem Schuss. Und dann hast du natürlich schon mal direkt drei Leute, die hinten drin essentiell sind für unser Spiel, die verunsichert sind dadurch. Und ja, im nächsten Zug kommt eben das zweite hinterher. Und also, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach eine reine Kopfsache gewesen, aus meiner Sicht.
Was mir vor allem eben gefehlt hat, ist auch, dass man dann einfach mal, wie Max schon gesagt hat, einfach mal was auspackt. Da erwarte ich einfach von den älteren, von den erfahrenen Spielern, dass sie dann halt auch einfach mal Zeichen setzen und dann auch mal ein Foulspiel begehen. Aber ich glaube, haben wir in der ersten Halbzeit überhaupt ein Foulspiel begangen? Das erste wirklich auffällige Foulspiel war dann schon nach der Halbzeit, als Valentini seine gelbe Karte sich abgeholt hat, weil er seinen Gegenspieler, ich glaube, es war Forsberg, am Trikot gehalten hat. Und ich glaube, in so einer Situation musst du dann halt ganz einfach auch mal die rustikalen Waffen auspacken. Einfach, um mal ein Zeichen zu setzen, um überhaupt zu zeigen, hey Leute, passt auf, wir sind der 1. FC Nürnberg und wir ergeben uns jetzt hier nicht unserem Schicksal, wir wehren uns. Also wenn ihr hier an uns vorbeigehen wollt, dann tut es unter Umständen weh. Und das sind so Punkte, die mir persönlich ein bisschen gefehlt haben.
Sehe ich ganz genauso. Man sieht ja dann, sprechen wir kurz die Statistik noch an, wir hatten 49% gewonnene Zweikämpfe, was ja nach einem sehr ausgeglichenen Wert klingt, 51% bei Leipzig, aber die Zweikämpfe, die wurden überhaupt nicht geführt. Man hat das Gefühl gehabt, ich meine gar nicht, dass man irgendwie den Knochenbrecher auspacken muss oder ein hartes Foul machen, sondern einfach auch mal taktische Fouls. Wenn man merkt, wir haben jetzt den Ball verloren in der Umschaltbewegung, dann gibt es halt mal den Trikotzieher und der tut halt auch nicht weh und eine gelbe Karte tut auch nicht unbedingt weh. Da muss man halt einfach mal ein geschicktes taktisches Foul einsetzen und mal zeigen und mal nicht die Innenverteidiger schon in Probleme bringen. Oder Valentini hat sich da halt auch extrem schwer getan, wenn Leute mit Geschwindigkeit auf ihn zugelaufen sind. Dann auch im Rasenfunk hat man ja gehört, Valentini hat halt sehr oft in dem Spiel, der ist mir sehr extrem negativ aufgefallen, neben Bredlo, hat sehr oft den Spieler hinter sich aus den Augen verloren. Jetzt können wir wieder diskutieren, er hat überhaupt keine Unterstützung bekommen. Ich würde in der ersten Halbzeit noch besonders kurz über Kubo und über Wura reden. Das sind zwei Neuzugänge. Ich habe in der letzten Saison schon ab der Vorbereitung gesehen, dass wir Gegenpressing spielen. Das machen wir in dieser Saison überhaupt nicht. Das ist absolut eine große Schwäche von uns, dass wir nicht angreifen. Das kann gegen einen Gegner wie Düsseldorf funktionieren, wo die individuelle Qualität nicht so hoch ist. Aber wir kriegen keinen Zugriff und die Neuen sind im Spiel ohne Ball bis jetzt alle drei, also die Neuen meine ich, die zuletzt dazu kamen mit Pereira noch, eine Katastrophe. Es ist nicht nur so, dass die gar nicht in die Zweikämpfe gehen, sondern wenn sie laufen, dann bleiben sie nach 3 Metern stehen. Ist es euch auch aufgefallen? Und also mich hat das ein bisschen aufgeregt, beziehungsweise ich frage mich, woran liegt es?
Die Antwort drauf kann ich dir nicht geben. Also wie gesagt, vielleicht sind sie noch nicht im System drin. Keine Ahnung. Läuft es besser, wenn man jemanden von der Bank bringt, der das System gewöhnt ist? Wie gesagt, da haben wir jetzt auch noch nicht so die Alternativen, dass die alle wieder fit sind, die auf den Positionen spielen könnten. Mal so ein Palacios ausgenommen.
Ja. Das stimmt, aber Entschuldigung, ganz kurz. Genau, und Fuchs kann man vorwerfen im Spiel mit dem Ball, dass er nicht die Kreativzentrale ist. Das ist er nicht. Aber er läuft jeden an und er hat sehr gute Ballgewinne gehabt, vor allem in den ersten zwei Spielen. Der sieht keine Minute. Es ist auch auffällig, dass es schlechter geworden ist, seit Fuchs nicht mehr Stamm spielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Löwen auf die Bank gehört. Ich glaube, dass der Löwen das wesentlich größere Talent ist und für unsere Mission Klassenerhalt extrem wichtig ist. Aber man könnte den Fuchs zur Not auch wirklich dann auf, in Anführungszeichen, links außen stellen. Dann soll er sich halt die Lunge rausrennen. Aber ich weiß nicht, ob es lustlos ist. Also ich habe mich da wirklich aufgeregt. Ich finde, dass Wura und Kubo absolut lustlos waren.
Die Frage ist halt einfach, die ich mir stelle. Ich glaube gar nicht mal, dass sie das von sich aus so machen. Ich habe eher so den Eindruck, dass das Ganze eine taktische Vorgabe ist. Weil, ganz ehrlich, also Michael Köllner ist jetzt auch kein Trainer, der sich dann vom Spieler auf der Nase rumtanzen lässt. Wenn die sich an seine taktischen Vorgaben nicht halten, dann wandern die halt auch mal auf die Tribüne. Und er hat in den letzten Spielen, auch nach dem Dortmund-Spiel, kein einziges Wort in diese Richtung verloren. Und da war es ja im Prinzip schon genauso. Da standen ja Misicjan und Kubo auch nur an der Mittellinie rum und haben gewartet. Der Einzige, der vorne gearbeitet hat, war Michael Ishak. Und ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass das eine taktische Vorgabe war.
Max, jetzt habe ich dich unterbrochen und Markus hat dann übernommen. Was wolltest du dir noch dazu sagen?
Ist für mich auch wahrscheinlich die einzige mögliche Art, sich das irgendwie zu erklären. Aber dann frage ich mich halt auch, wie das funktionieren soll. Wenn du ständig in Unterzahl spielst gegen wirklich agile Leipziger und auch keine hohen Bälle irgendwie auf Ishak kommen, das wurde dann irgendwie erst in der zweiten Halbzeit versucht, dass man dann irgendwie versucht, auf den zweiten Ball zu gehen oder so. Weil, was du vorhin angesprochen hast, Jakob, das haben die Leipziger eigentlich ganz gut gemacht. Also wenn wir dann tatsächlich mal den Ball gewonnen haben und so ein bisschen Raum nach vorne hatten, haben die immer super schnell das Foul gezogen oder begangen eher in dem Fall und eben den Angriff unterbunden. Aber also wie gesagt, mit den beiden kann ich es mir auch nicht anders vorstellen, weil wenn du wirklich lustlos bist, wenn wirklich der gegnerische Spieler an dir vorbeiläuft, ohne dass du auf ihn zugehst und nicht mal neben ihm hertrabst, dann weiß ich nicht, ob das Arbeitsverweigerung ist oder, also es kann eigentlich nur zu erklären sein, dass das eine taktische Ausrichtung war, dass die drei sich eher nach vorne positionieren sollen, aber dann verstehe ich halt das taktische Konzept auch nicht. Also vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Ich frage mich ein bisschen, was bedenklicher ist. Verweigerung ja. Oder taktische Angabe. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die taktische Angabe ist, lauft in die gegnerische Hälfte, dann 3 Meter auf den Gegner zu und dann bleibt auf jeden Fall stehen.
Würde sich aber gut mit der Spielweise decken, weil wenn wir dann doch mal im Angriff waren, also zum Beispiel direkt nach Wiederanpfiff, dann sind wir dann aber halt auch plötzlich mit 6, 7 Mann in der Offensive und machen dann dadurch entsprechend, geben wir so viel Räume nach hinten preis. Deswegen ist es meine einzige Idee, dass das wirklich eine taktische Ausrichtung war, zu versuchen, die Leipziger dann einfach mit geballter Offensive dann da hinten irgendwie reinzudrängen und über den Haufen zu rennen. Was ich beim 0-0, also beim Stande von 0-0 auch alles noch verstehe, aber spätestens mit dem 0-2 war das ja alles dann komplett obsolet und da hätte dann, wenn das wirklich, wie gesagt, wir wissen es alle nicht, aber wenn das taktische Vorgabe war, die beiden vorne einfach an der Mittellinie warten zu lassen, hätte es normalerweise komplett umgestellt gehört.
Du hast mir gerade sehr gut erklärt, ich habe jetzt verstanden, was Kölner damit gemeint hat. Er hat wirklich anscheinend damit gemeint, die Ausrichtung war auf Ballbesitz ausgelegt und wir sind einfach nicht in Ballbesitz gekommen. Und da haben einfach 3 Leute vorne gewartet, dass hinten ein Zweikampf gewonnen wird, ein Ball nach vorne geschlagen wird und dann durchgestürmt zum Tor. Ich glaube, du hast mir meine Ursprungsfrage hier beantwortet. Das ist sehr gut. Dankeschön. Bis zum 0-6 hat sich dann nicht viel eigentlich am Spiel verändert. Eine wichtige Szene fürs Selbstvertrauen fand ich die Chance von Ishak nach der Halbzeit. Löwen ist da auf der rechten Seite, schlägt eine super Flanke. Ishak kommt vollkommen frei zum Kopfball, köpft am Tor vorbei. Hättet ihr einen Unterschied gesehen im Spiel? Also sagen wir mal, wir fangen danach trotzdem 2 Tore, wenn es 6-1 ausgeht. Glaubt ihr, dass in dem Spiel ein bisschen was passiert wäre, wenn wir da das 1-4 machen? Oder Max, hältst du das für reine Kosmetik ohne Auswirkung? Hätte Ishak hier getroffen?
Ich habe für unser Selbstvertrauen und Vertrauen und für auch für meine Argumentation heute im Büro hätte es sicherlich geholfen. Ob das tatsächlich am Spiel was gemacht hätte, bin ich bezweifelt. Klar ist das, kann das nochmal einen Kick geben, aber ich denke immer noch, dass das Spiel eigentlich nach 7 Minuten gelaufen war.
Was sagst du, Markus? Glaubst du, das hätte dem zumindest dem Gefühl nochmal eine Wende gegeben? Es war ja wirklich eine 100%ige Chance. Eigentlich muss man sagen, der muss drin sein.
Ja, der ist ja auch nur ganz knapp oben am Toreck vorbeigeflogen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, es wäre für Selbstvertrauen bestimmt gut gewesen, da zumindest mal einen Anschlusstreffer zu machen, um zu sehen, wir können ja doch auch ein bisschen was. Auf der anderen Seite weißt du nicht, inwieweit das Ganze dann Leipzig noch angestachelt hätte. Und man muss ja der Fairness halber auch sagen, dass Leipzig dann wirklich spätestens nach dem 6-0 auch so 1-2 Gänge da mal rausgenommen hat. Weil sonst hätte es für uns gerade in Unterzahl dann noch richtig blöd rausgehen können. Und zu sehen, dass er halt 6-0 vorne sind und nicht wir dann irgendwie noch gefährlich vors Tor kommen und da diesen Anschlusstreffer gemacht haben, hat sie vielleicht ein bisschen auch in der Hinsicht gnädig gestimmt, was wir ja in Dortmund nicht ganz so erlebt haben.
Dortmund ist ein guter Angriffspunkt. Da gibt es hier auf meinsportradio.de auch einen Podcast dazu. die hatten ein spektakuläres Spiel. Bei Hannover Liebt gibt es auch bestimmt gute Nachrichten. Und was ansonsten bei meinsportradio.de in der Woche noch los ist, das hört ihr jetzt in dem Programm hin.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück, liebe Clubfans. Markus Schulz und Felix Rossmehl, Max Rossmehl.
Ist gut.
Ungewohnt, kein Felix dabei zu haben heute. Die letzte Nachbesprechung ohne Felix, der bald wieder kommt. Er hat sich kurz gemeldet aus den USA, dass er aus unserem Chat raus will. Beim Stand von 0-5 hat er aufgegeben und nicht mehr mitgelesen. Er war sehr frustriert, aber er hat Bier gefunden. Das ist ja schon mal was, im Pferd in Amerika. Wir sind inzwischen bei 0-6 angekommen. Leipzig ist dadurch an Gladbach vorbei in der Tabelle. Und wir haben den Kopf dann doch ziemlich in den Sand gesteckt. Aus meiner Sicht gibt es noch anderthalb interessante Szenen in dem Spiel. Die rote Karte für Leibold nach einem Konter, die eine hundertprozentige Chance hatte. Der Pfostenkopfball von dem Innenverteidiger Orban, da hätte es dann auch leicht und locker 0-8 ausgehen können. Wie Marco schon gesagt hat, danach wurde ein Gang zurückgeschalten. Max, die rote Karte, hast du da eine Meinung dazu? Findest du die vom Schiedsrichter zu hart? Weil eine Ballaktion lag ja zwar eigentlich nicht vor, aber es gab jetzt doch bei solchen Situationen eher gelb als rot.
Ja, natürlich, der stellt sich da super dumm an und also muss nicht sein, aber ich habe mir die Szene jetzt vorhin auch noch zwei, dreimal angeguckt. Er versucht halt nochmal quasi auf Werner da einzugehen und taumelt dann und rutscht auch blöd aus. Also es waren auch wieder wirklich ein paar Szenen drin, wo einfach unsere Spiele ausgerutscht sind vom 1-0, die jetzt beim Elfmeter, ich weiß nicht, was da irgendwie am Schuhwerk falsch läuft, aber klar, da lässt ihn halt gehen, lässt ihn laufen, lässt ihn das Tor machen. Ist, glaube ich, auch egal in dem Moment. Jetzt müssen wir halt, ich glaube, heute kam raus, ein Spiel Sperre, müssen wir auf ihn verzichten. Weiß ich nicht, will da auch gerade die Schiedsrichterentscheidung gar nicht diskutieren. Die Szene war doof und die rote Karte ist da irgendwie auch die richtige Bestrafung dafür. Vielleicht ja für den Verein nicht so gut, aber ich glaube, für den Spieler als Denkzettel ganz passend.
Ja, Markus, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, da kannst du kurz ein Wort zu verlieren. Was mich wütender gemacht hat in dem Moment und wirklich dazu gebracht hat, kurz davor zu sein, auszuschalten, war, wie kann man bei Stand von 0-6 in so einen Konter laufen? Das war dann wenigstens danach, ich weiß nicht, ob es dran lag, wahrscheinlich lag es dran, dass das Leipzig einen Gang zurückgeschalten hat, aber danach haben wir jetzt nicht mehr, sind wir nicht mehr total blind in Konter gelaufen, aber es steht 0-6 und Werner, der schnellste Spieler in der Liga, läuft alleine aufs Tor zu. Wie kann sowas passieren?
Es war mir ein absolutes Rätsel. Also kurz vorher war Ecke für uns und es steht lediglich Lukas Mühl hinten und sichert das Ganze ab. Ist mir unbegreiflich. Ich verstehe es einfach nicht, dass ich da gegen eine ausgewiesene Kondermannschaft, die mit enormem Tempo spielt, nur einen Innenverteidiger hinten stehen lasse. Da muss Minimum ein Palacios oder ein Leibold oder wer auch immer hinten stehen, zumindest mit zwei Mann, besser mit drei Leuten, damit man eben nicht so blind in Konter reinläuft. Gerade beim Stand von 0-6. Ich hab auch nicht mehr gewusst, was passiert hier jetzt im Moment gerade. Und klar kann man über die Entscheidung der roten Karte dann diskutieren. Leibold war nicht letzter Mann, Löwen hätte eingreifen können. Aber ich glaube, darüber dann zu diskutieren, da wird man uns jetzt dann irgendwie im Kreis drehen. Es war eine dämliche Aktion. Es war schon dämlich, überhaupt nur mit einem Mann hinten zu stehen und den Eckball abzusichern. Und ja, zumindest konnte VfB Bredlo noch ein bisschen was für sein Selbstbewusstsein tun und hat wenigstens mal einen Ball da entsprechend dann abwehren können, nachdem er ja bei, also ich sag mal, von den 6 Gegentreffern, bei 4 war er nicht schuldlos, glaube ich.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Also wir suchen jetzt nicht nach Schuldigen, das wäre jetzt zu hart gewesen, aber zu Faktoren, warum es dann gar so schlecht gelaufen ist. Bredlo hat sich heute im Kicker dazu geäußert. Er hat gesagt, wenn es jetzt keine Torwartdiskussion gibt, wann dann? Aber er möchte sein Bestes geben. Köln ist dafür bekannt, dass er jedem Spieler immer die Chance gibt. Ich gehe davon aus, dass wir in der Länderspielpause mit, ich glaube, Ishak ist weg, Löwen ist unterwegs, aber der Großteil der Mannschaft, der wird hier sein. Ich gehe davon aus, dass da einiges einstudiert wird. Ich hoffe, dass das an den Zweikämpfen gearbeitet wird, weil, wie gesagt, die Statistik sagt jetzt da nichts Schlimmes aus, aber wir sind ja auch überhaupt nicht reingekommen und ich hoffe, dass da ein bisschen was passiert. Everton kehrt zurück in die Innenverteidigung. Was sagt ihr? Glaubt ihr, dass Bredlo jetzt komplett offen ist? Glaubt ihr, dass Matenia jetzt Start in die Trainingswoche vielleicht sogar einen Vorteil hat?
Also wie du gesagt hast, ich glaube, dass das Rennen bei Kölner immer offen ist. Es ist ja, wie gesagt, erinnert mich auch ein bisschen an die Kirschbaum, also die Ära Kirschbaum, der eben auch ähnliche Spiele hatte, wo er eben daneben gegriffen hat, aber er ja dann letztendlich damals raus musste, glaube ich, das Ding gegen Ingolstadt und da war es eben ein entscheidendes Tor. Der Bredlo hat jetzt eher so das Glück, sage ich mal in Anführungszeichen, dass er da halt in einem Spiel, in dem wir quasi sowieso von Anfang an keine Chance hatten, irgendwie 3-4 solche Patzer drin hatte, aber ich sehe auf jeden Fall die Torhüterfrage auf jeden Fall offen zur Diskussion jetzt in der Länderspielpause und ich glaube auch, dass Matenia da eine Chance hat, vielleicht sogar im nächsten Spiel zwischen den Pfosten zu stehen.
Ja, was ein bisschen bedenklich ist, Markus, normalerweise, wenn viel auf dem Tor passiert, dann spielen sich Torhüter warm. Jetzt hat Bredlo natürlich mit der ersten Chance gleich ein Tor kassiert, mit der zweiten gleich das zweite, aber es war jetzt wieder wie in Dortmund, man hat nicht das Gefühl gehabt, der ist jetzt warm gespielt, der hat jetzt die Reflexe, sondern der ist einfach völlig mit untergegangen und hat dann, wie der Reporter, der Moderator richtig gesagt hat, ja fast schon Tränen in den Augen gehabt. Wie siehst du das? Ist das, haben wir dann wirklich ein Problem auf der Torhüterposition? Glaubst du, da muss was passieren?
Ja, ein Problem möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich denke mal, man würde Fabi Bredlo jetzt, glaube ich, doch mal einen Gefallen tun, ihn einfach mal draußen zu lassen, damit er das Ganze auch mal wirklich ein bisschen sacken lassen kann. Er ist ein ganz, ganz junger Torhüter. Er hat unheimlich gute Anlagen, aber lass ihn jetzt im nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim nochmal dazwischen greifen. Nicht dazwischen greifen, daneben greifen, dann glaube ich auch, ihr kennt das Nürnberger Publikum, wie kritisch es manchmal ist, was sie mit Kirschbaum teilweise gemacht haben, wie lange Raphael Schäfer kämpfen musste, bis er überhaupt mal die Anerkennung aus der Kurve gekriegt hat. Ich glaube nicht, wenn er jetzt beim Heimspiel sich noch einen Bock erlaubt, dass er noch die Rückendeckung der Fans hat. Und vielleicht sollte man ihn davor auch mal schützen und ihm jetzt einfach mal eine Pause gönnen. Ihr habt es beide gesagt, Michael Köllner ist dafür bekannt, dass das Rennen eigentlich gerade auf der Torhüterposition immer offen ist. Das ist keine Erbposition. Und von daher fände ich es auch zum einen richtig und zum anderen auch Martina gegenüber fair, wenn er jetzt dann mal seine Chance bekommen würde.
Ja, mit Hoffenheim kommt ja auch wieder ein Gegner, der ähnliche Stärken hat wie Dortmund und Leipzig. Vom Tor momentan nicht so abgebrüht, aber auch schnelle Spieler, technisch gute Spieler. Frankfurt danach, wir haben jetzt zwei Heimspiele, da hat man jetzt auch gesehen, Rebic, Jovic, das sind technisch gute Spieler, schnelle Spieler, die was losmachen können. Das scheint uns sehr, sehr schlecht zu liegen. Jetzt haben wir in der Verteidigung einen Ausfall. Leibold wird nicht spielen dürfen. Dafür wird Bauer reinrücken, gehe ich mal zu 100% davon aus. Max, Everton kommt zurück. Gehst du davon aus, dass das die zwei Wechsel sein werden im Vergleich oder erwartest du, dass eventuell eine Systemumstellung kommt oder da irgendwo was anders gedreht wird?
Ja, also wir haben ja vorhin so ein bisschen auch unsere Offensiven in der Defensive quasi oder in der Defensivarbeit kritisiert. Also ich weiß nicht, wie es fitnessmäßig bei einem Srelak aussieht, ob der schon wieder einsatzbereit ist. Also ob so jemand vielleicht eine Alternative ist, das ist ja eigentlich auch immer jemand, der die Wege gegangen ist und auch die Zweikämpfe gesucht hat, könnte ich mir vorstellen. Oder eben so eine Lösung, wie du vorhin schon gesagt hast, dass wir eben einen Fuchs auch mal auf außen sehen. glaube ich, gegen Hoffenheim auch auf jeden Fall ein valides Mittel. Oder es wird halt jetzt irgendwie die Länderspielpause dazu genutzt, das eben einzutrainieren und ja, die Kollegen auf den Außenbahnen so ein bisschen zu schulen, dass es da eben auch andere Dinge gibt als nach vorne.
Ich erwarte ehrlich gesagt, dass wir ein System hinzufügen, in dem es zwei Sechser gibt. Wir haben es jetzt ab und zu mal gespielt dann in der zweiten Halbzeit, aber eigentlich ist er typisch für Kölner, dass nur ein Sechser spielt. Ich glaube, Petrak, das hat man jetzt gesehen, der war ein bisschen überfordert. Es fehlt so ein bisschen der Kammerbauer-Spielertyp, so ein kleiner Giftiger, der da mal dazwischen geht. Haben wir momentan nicht im Kader. Ich glaube, Behrens käme den noch am nächsten. Was glaubst du, Markus, dass am System was passiert? Oder wird er grundsätzlich an der Dreier- bis Viererreihe vorne und die Defensive dann entsprechend die anderen sieben Spieler festhalten?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er großartig am System was ändern wird. Ich rechne eigentlich eher damit, Bauer wird reinkommen, aber ich denke nicht für Leibold, sondern ich denke, dass das Löwen auf die Linksverteidigerposition nach hinten rücken wird und den Leibold-Ersatz gibt und dass Bauer für Valentini spielen wird, weil ich glaube, der braucht auch mal eine Pause. Der hat jetzt zweimal hintereinander bei Auswärtsspielen wirklich extrem schlecht ausgesehen. Ich glaube, in Dortmund sind auch schon extrem viele Tore auch über seine Seite vorbereitet worden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da auf beiden Seiten ein bisschen was passieren wird.
Ich sehe das genauso wie du im Hinblick dann aufs Frankfurt-Spiel. Ich glaube, wenn Bauer sich gut präsentiert, genauso das gleiche gilt für Everton, Martenia, die ja gute Chancen haben, eingesetzt zu werden. Ich glaube, dann könnte da was passieren und Bauer kann sich halt auf der linken Seite jetzt auch anbieten dann für die rechte Seite. Und gerade so was Aggressivität angeht, bringt er ein bisschen mehr mit. Da sind wir jetzt auch bei noch einem Punkt, der mir aufgefallen ist oder beziehungsweise der mir schon seit letztem Jahr auf den Fingern brennt. Die verstehen sich alle gut, die Jungs, die haben Spaß miteinander zu spielen, aber dass mal einer dazwischen haut, das haben wir einfach nicht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man dem Gegenspieler den Knochen brechen muss, das will ich nicht sehen. Ich halte auch nichts davon, dass man Show-Fouls macht, wo man jemanden einfach komplett über die Klinge springen lässt. Aber wir brauchen einfach aggressive Spieler, die den Ball fordern und die auch die Mitspieler einfach mal anpfeifen. Und sorry, aber wenn es 0-4 steht in der ersten Halbzeit, nach einer halben Stunde, dann muss einfach ein Spieler mal angeschissen werden. Und wir haben ja beim letzten Mal schon über die Führungsspieler geredet. Marc Reiter ist so jemand, der durchaus mal seine Meinung sagt. Aber Behrens macht mir da schon zu oft einen zu netten Eindruck. Bauer ist jemand, der bringt es schon mit. Also ich bin da schon gespannt. Ich glaube, Valentini auch, dass der momentan ein bisschen wackelt. In der Offensive, hast du jetzt angesprochen, Srelak wäre eine Option. Vielleicht nur, um das Gegenpressing wieder reinzubringen, könnte man natürlich auf die Zweitliga-Offensive setzen, indem man Palacios auf rechts, Srelak auf links und Ishak im Sturm. Jetzt, wenn wir mal ganz wild sind, vielleicht kommt Sally wieder, der in der Rückwärtsbewegung durchaus seine Stärken gehabt hat. Vielleicht sehen wir den auf einmal im nächsten Spiel am Anfang an. Würde dich das total überraschen oder glaubst du, dass bei Köln einfach alles möglich ist?
Ich glaube, es ist alles möglich, aber ich weiß ich nicht. Also ich habe, ich finde das Kapitel Sally auserzählt. Ich habe ihn auch im Saisonrückblick sehr, sehr kritisiert. Und ich meine, er war jetzt auch relativ schnell weg vom Fenster. Wie gesagt, bei Kölner hat jeder Spieler immer eine Chance. Ich habe aber letztes Jahr auch schon sehr, sehr, sehr oft an seiner Zweitligatauglichkeit gezweifelt und ich glaube, das wäre einfach die falsche Option an der Stelle.
Gut, aber er ist zumindest fleißig und rennt nach hinten und ich glaube, das hätte uns in dem Spiel gegen den BVB, gegen Leipzig oder vielleicht jetzt auch im nächsten Spiel gegen Hoffenheim, hätte uns da schon viel geholfen. Einfach nur ein Spieler, der zumindest zeigt, er geht die Wege und er macht es mit und es ist ja völlig wurscht, warum und was er dann tut oder wo er einen Zweikampf gewinnt. So, er unterstützt halt auch den Außenverteidiger, der individuell schlecht ausgesehen hat, aber der halt auch wirklich gar keine Unterstützung bekommen hat.
Klar, aber will ich auch mal den Bauerhut in den Ring werfen. Der hat mir zum Beispiel in Dortmund auch gar nicht gefallen. Also der hat auch ein katastrophales Spiel gemacht in meinen Augen.
Ja, und das stimmt.
Ich weiß, wie gesagt, das war dann auch nicht auf der Außenposition, sondern so in diesem Dreierverbund. Aber ich sehe das, es ist momentan halt einfach ein generelles Problem. Ich weiß gar nicht, ob das an einzelnen Spielern auszumachen ist, aber es fehlt einfach der Wille, in den Zweikampf zu gehen und eben auch die Cleverness, wenn du siehst, du kriegst den Ball nicht, einen Foul zu begehen. Also auch einfach mal wirklich einen Foul zu begehen. Es ist ja nicht verboten, einen Foul zu begehen. Es geht dann weiter, es gibt einen Freistoß und wenn du es geschickt anstellst, gibt es auch keine Karte dafür. Und Das machen so viele Gegner, das machen so viele andere Mannschaften. Wir kriegen das irgendwie immer nicht hin. Also wir haben auch in der zweiten Liga letztes Jahr so viele Tore durch Gegenstöße gefangen, wo man einfach hätte ein taktisches Foul oder schon einen kleinen Rempler im Anfang, am Anfang geben können, damit einfach so ein Spielzug gar nicht entsteht. Und das ist einfach was, was jetzt ja du auch gesagt hast, was uns schon eben seit längerer Zeit einfach, wo uns die Cleverness fehlt. Mhm.
Ja, sehe ich genauso. Jetzt sind wir aber dann gleich beim schmerzhaftesten Thema, das ich mir vorher vorgenommen habe, das auch im Rasenfunk angesprochen wurde. Was ist denn jetzt mit der Bundesliga-Tauglichkeit? Wir haben 8 Punkte, klar, schaut gut aus, aber es liegt halt auch dran, der Saisonstart war jetzt auch nicht so ganz schlecht für uns gebaut. Wir hatten mit Hertha eine zwar formstarke Mannschaft, die aber jetzt nicht dafür bekannt ist, dass die Spiele 7-0 gewinnt. Bremen auch formstark, da haben wir einen Punkt mitgenommen, einen glücklichen Punkt natürlich, aber die sind jetzt auch nicht so, dass sie mehr als 3 Tore schießen pro Spiel und sind halt zweimal komplett zerstört worden und haben 2 formschwache Mannschaften geschlagen. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Ich spiele jetzt auch Devil's Advocate und sage, wir sind vielleicht auch wirklich nicht Bundesliga-tauglich. Und das ist nicht meine Meinung, aber ich stelle jetzt einfach mal das so in den Raum, weil wer 2 Spiele so verliert und überhaupt Basics, die man in der Bundesliga braucht, vermissen lässt, der hat halt auch vielleicht in der Bundesliga dann nichts verloren, böse gesagt.
So weit würde ich jetzt echt nicht gehen. Es ist halt auch ein Spiegel der gesamten Bundesliga. Ich meine, die Schere geht immer weiter auseinander. Du hast ein paar Spitzenteams. Wenn du dir anguckst, Leipzig gibt vor der Saison so viel Geld für 3 Neuzugänge aus. Da können wir 3 Jahre unseren Kader mitfinanzieren. Ja, vielleicht sind wir, also wir haben es zumindest in den letzten beiden Auswärtsspielen nicht gezeigt, dass wir Bundesliga-tauglich sind. Auf der anderen Seite, wenn du dann siehst, oder wenn du ganz ehrlich bist, dann sind da mindestens noch 4-5 andere Mannschaften dabei, die genauso wenig Bundesliga-tauglich sind, die sich jetzt vielleicht nicht so haben zerstören lassen in den Auswärtsspielen, aber die halt zum Beispiel auch dann Heimspiele dann nicht gewinnen oder überhaupt Spiele gewinnen. Ich hab ehrlich gesagt noch keine große Angst, wenn da wirklich jetzt reagiert wird und jeder sich ein bisschen hinterfragt und jeder ein bisschen an sich arbeitet, sowohl die Mannschaft als auch Michael Köllner. Und aber so weit zu gehen, dem Team die Bundesliga-Tauglichkeit abzusprechen, also nicht mal nach diesen 2 Auswärtssiegen, ja, das wäre schön. Nicht mal nach diesen beiden Auswärtsniederlagen.
Ja, aber Max, ich spiele jetzt mal meine Rolle weiter. Jeder, wahrscheinlich könnten auch wir 2 in Topform und Markus auch, wenn er als in Topform war, 2 Spiele in der Bundesliga hinlegen, wo wir nicht wie die Vollblinden ausschauen.
Ich bin so gut in Form wie noch nie, wollte ich nur sagen.
Bornemann, schreiten Sie zur Aktion. Nein, ist natürlich übertrieben, aber 2 gute Bundesligaspiele haben halt auch schon sehr, sehr, sehr viele Spieler geschafft. Und auch gerade wenn wir unsere Neuzugänge anschauen, Candeias hat im ersten oder zweiten Spiel ausgesehen wie der neue Superstar und hat sich nicht durchgesetzt. Kubo, Pereira, Misicjan haben in Situationen gezeigt, dass sie wirklich gut sind und man hat sofort das Gefühl gehabt, boah, die verstärken uns einfach Wahnsinn. Jetzt muss man sagen, und da ziehe ich den Kölner mit dazu, den Trainer, jeder hatte bis jetzt so Aktionen beziehungsweise 2-3 Spiele, wo es super funktioniert hat, aber halt dadurch auch sehr viele Spiele, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Siehst du das kritisch? Siehst du das so negativ, wie ich das jetzt vermeintlich sehe, oder bist du da auch noch zuversichtlicher?
Ich bin natürlich zuversichtlicher und gleichzeitig sehe ich das auch noch alles viel schlimmer, weil ich bin ja Club-Fan, aber also man muss es vielleicht auch nochmal ins richtige Licht drücken. Nehmen wir mal einen Bretlo, den wir jetzt wirklich auch kritisiert haben, der stand irgendwie vor 2 Jahren noch in der dritten Liga, irgendwie vor ein paar 100 Zuschauern, vor ein paar 1000 Zuschauern, spielt dann seine erste Saison in der zweiten Liga und steht jetzt plötzlich im vollen Westfalenstadion oder fast vollen Westfalenstadion und das musst du auch erstmal wirklich psychologisch gebacken bekommen, dass das irgendwie so aufwärts geht. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, für mich sind die beiden Spiele einfach Kopfsache. Dieses frühe 1-0, dem wirklich auch noch 3 dumme Fehler ja vorausgehen, wenn der Ball ein bisschen anders abspringt, steht es nicht 1-0 und ja, und sofort bist du da wieder in dieser Schleife drin. Ich denke nach wie vor, dass wir sowohl ein Trainerteam mit super viel Potenzial und mit super viel Fachwissen haben. Wir haben einen Kader, der das Potenzial mitbringt, sich irgendwie durch die erste Liga schmuggeln zu können. Und ich glaube, einen größeren Anspruch hat auch keiner. Also wir wollen irgendwie diesen 15. Platz. Und ja, da hinzukommen, das ist das Ziel. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, von mir aus können auch noch 5 andere solche Klatschen kommen, solange wir die nötigen Punkte holen. Ich meine, solche Spiele anzuschauen, auch ins Stadion extra dafür zu fahren, ist super frustrierend. Aber ich sehe das Potenzial und wichtig ist jetzt, glaube ich, wirklich eher die psychologische Komponente, die Jungs irgendwie wieder auf den Boden zu holen, also denen aufzuhelfen und die wieder halbwegs so einzustellen, dass das halt nicht wieder passiert. Und die Gefahr ist natürlich jetzt umso größer, ne? Wenn es im nächsten Spiel gegen Hoffenheim nach 5 Minuten wieder 1-0 steht, weiß ich nicht, ob du dann nochmal zurückkommst als Mannschaft.
Und mit dem kurzen Ausblick auf die Pause, die wir jetzt haben, die Länderspielpause und die folgenden Spiele, werden wir uns dann gleich zurückmelden nach weiteren Programmhinweisen von meinsportradio.de.
90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Und da sind wir wieder zu unserem letzten Segment von Total Beklubbt, dem Podcast von meinsportradio.de und Clubfans United, von denen uns heute leider keiner zugeschaltet ist. Wir hatten jetzt das Thema ganz kurz im Sky 90, dass Bornemann gefragt wurde, ob Kölner angezählt ist oder ob das irgendwie was mitnimmt. Markus, findest du, dass die Frage zurechtgestellt wird zuerst?
Michael Kölner muss sich sicher der Kritik stellen nach 2 solchen Auswärtsniederlagen, vor allem in der Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind. Aber ich denke, diese Frage gestern bei Sky 90, ich glaube von Patrick Wasserzier kam die, war rein provokativ an Andreas Bornemann gestellt. So nach dem Motto, kriegen wir irgendwie eine lustige Diskussion hierüber. Aber ich denke, so wirklich Stellen im internen Kreis und auch unter uns Clubfans tut sich diese Frage eigentlich überhaupt nicht.
Max, ist das die richtige Antwort drauf? Siehst du es genauso als Clubfan?
Ich sehe es genauso und ich meine, also es musste ja auch irgendeine Frage, also die haben halt noch irgendwas Spannendes gesucht, weil der Rest der Sendung ging ja dann um ein anderes Thema. Also Sky freut sich ja sowieso zurzeit wieder riesig, dass bei den Bayern mal was passiert. Von daher sind die anderweitig beschäftigt. Also und klar, als Journalist ist das die erste Frage, die du stellen musst nach 2 solchen Schlappen. Also auch gar kein Vorwurf dann an der Stelle. Aber ich sehe da auch keine Gefahr. Also, wie gesagt, solange das wichtig wären jetzt die nächsten 2 Spiele, schätze ich mal, ob wir da was Zählbares bei mitnehmen können. Und es sind 2 Heimspiele, von daher.
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Markus, Heimspiele, da sind jetzt auch unsere 2 Siege passiert. Auswärts haben wir erst einen Punkt geholt. Das tut, glaube ich, der Mannschaft auch gut. Der Support war super, auch bei den Auswärtsspielen, aber bei den Heimspielen kommt halt nochmal lauter zur Geltung, da sind ja auch ein paar mehr Clubfans dann da. Glaubst du, dass das viel ausmacht? Wir haben jetzt vor der Weihnachtspause fast alle direkten Konkurrenten, die man so rechnen kann. Du hast ja vorhin 4 bis 5 Mannschaften genannt. Ich glaube, Hannover 96 und Düsseldorf sind da absolut dazu zu zählen. Wir haben Freiburg noch daheim, wir haben Stuttgart daheim, wir haben Mainz dann auswärts, vielleicht als potenziellen Konkurrenten. Fühlt sich so ein bisschen an, als wären so das die Spiele, wo man halt auf jeden Fall gewinnen muss und auswärts schauen muss, was passiert. Aber für uns, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt ein Doppelheimspiel nacheinander, dass wir da was mitnehmen müssen, oder?
Ja, also 4 Punkte wären da schon nicht schlecht. Ich traue es auch der Mannschaft zu. Hoffenheim ist im Moment überhaupt nicht in der Spur. Wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, Frankfurt ist nicht in der Spur, aber die haben jetzt natürlich in den letzten beiden Bundesligaspielen gewonnen. Die haben international gewonnen. Also bei denen scheint es jetzt langsam auch in die richtige Richtung zu gehen. Trotzdem, ja, ich zitiere da gern mal Kollegen Belschanov von Club Fans United, Heimspiele gehören gewonnen. Und gerade in unserer Situation, wir haben das die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr so gehabt, dass wir wirklich heimstark waren. Wir haben eigentlich unsere meisten Punkte immer auswärts geholt. Aber irgendwie seit dieser Saison oder sagen wir seit der Schlussphase der vergangenen Saison ist also auch der Support aus der Kurve wieder wirklich exzellent. Also man hat es sowohl in Dortmund gesehen, als die Mannschaft nach Abpfiff dann noch gefeiert wurde, nach dem 0-7 wohlgemerkt. Auch jetzt in Leipzig hat die Mannschaft aufmunternd Applaus bekommen. Also das ist schon eine Hausnummer und da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass die Spieler da auch gerne wieder was zurückzahlen wollen und dass das noch ein Schuss extra Motivation ist. Und ja, hoffen wir einfach mal.
Ja, ich glaube auch, das ist jetzt so, für unsere Hinrunde wird das jetzt ganz entscheidend werden. Wie schaffen wir das, die nächsten zwei Spieltage zu überstehen? Ich glaube, 4 Punkte ist schon ein hohes Ziel, weil Hoffenheim kommt auch eben aus der Pause. Frankfurt kommt aus einer englischen Woche, wenn ich das richtig gesehen habe. Da könnte es schon sein, die werden uns jetzt wahrscheinlich nicht überschätzen. Es ist ein Sonntagsspiel, 13:30 Uhr, Verzeihung. Ich wäre mit einem Punkt gegen Hoffenheim schon sehr zufrieden. Aber für unser Gefühl wäre natürlich, wir wünschen uns dann einen Sieg. Wie siehst du denn die Chancen, Max, dass wir gegen Hoffenheim irgendwie einen Schalter auf Null stellen können? Oder wie siehst du auch den Gegner, dass er uns liegt? Weil ich sehe das sehr kritisch.
Ich sehe das auch absolut kritisch. Wir haben natürlich mit dem Nagelsmann da auch so einen Taktikfuchs, dass sich da immer was ausdenkt. So ein bisschen natürlich auf der Habenseite ist jetzt, dass wir auf jeden Fall die Underdog-Rolle spielen. Also, dass du natürlich auch so ein bisschen immer, ja, dass der Gegner so ein bisschen Gefahr läuft, dich zu unterschätzen jetzt nach zwei so Schlappen. Und wie gesagt, dass die Mannschaft zwei verschiedene Gesichter zeigen kann, das haben wir gesehen. Und wir hoffen natürlich alle, dass sie das wieder machen. Ja, wird aber eine richtig schwere Aufgabe werden. Also, wie gesagt, Hoffenheim ist auch wirklich top besetzt. Kann auch genau wieder nach hinten losgehen. Ich würd gern zur Kurve noch was sagen. Wie gesagt, ich habe ja die Erfahrung aus Dortmund. Wir haben auch das Schreiben gelesen am Anfang der Saison, was so aus Fan-Ultra-Kreisen kam, dass eben ja die Fans darauf eingestimmt wurden, dass uns eine Saison mit viel Downs bevorstehen wird, dass Klatschen kommen werden und dass unser Ziel eben aber der Klassenerhalt ist. Und das ist super elektrisierend gewesen. Du fängst irgendwie sieben Stück gegen Dortmund, stehst in der Kurve und die letzten 3 Tore wurde quasi auch der Torjubel der Dortmunder wurde durchgesungen. Einfach auch Hut ab an der Stelle. Ich meine, die Jungs, die sind bei jedem Spiel dabei, die geben alles, die geben teilweise ihre komplette Freizeit für dieses Fantum. Und das ist einfach was glaube ich, auch einer Mannschaft nach solchen Niederlagen einfach hilft, ne? Wenn der Fanblock wirklich voll ist und die Lieder die gleichen sind wie nach einem Sieg und du sagst du als Spieler merkst einfach, die Jungs sind da, egal wie wir spielen und lass uns wieder angreifen im nächsten Spiel. Und ich denke, das ist einfach ein super Zeichen. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren schon Situationen mitbekommen, wo das eben ganz anders war.
Markus, bist du zuversichtlich fürs Hoffenheim-Spiel? Da kommen halt auch sehr, sehr viele Verletzte wieder zurück. Ich glaube, die Eingespieltheit könnte da wirklich ein Problem sein. Auf der anderen Seite eine völlig zusammengewürfte Dreierkette, die sie in den mehreren letzten Spielen ja hatten, ist halt auch sowas, was man angreifen kann.
Ja, es wird mit Sicherheit eine ganz schöne Hausnummer. Trotzdem bin ich doch dezent zuversichtlich, ganz unfränkisch. Hoffenheim steht halt im Moment auch schon ziemlich unter Druck. Und wenn die jetzt nochmal so langsam, aber sicher sich nach oben orientieren wollen, dann müssen sie jetzt langsam in die Pötte kommen. Also haben Sie den Druck? Also wenn wir jetzt daheim gegen Hoffenheim unentschieden spielen, dann ist, glaube ich, niemand enttäuscht. Aber Hoffenheim will natürlich beim Aufsteiger gewinnen. Und vielleicht könnte das der entscheidende Punkt sein, dass wir dann eben mal nicht das Spiel machen müssen im Heimspiel, wie wir es zum Beispiel gegen Hannover machen mussten oder so. Und ja, Also ich rechne eigentlich schon damit, dass wir da sehr gut aussehen werden, trotz allem.
Das finde ich ja sehr positiv. Also man muss sagen, insgesamt, ich sehe es natürlich jetzt auch nicht so negativ, wie ich zwischendrin getan habe, insgesamt, glaube ich, steht jetzt der Mannschaft 2 Wochen lang extrem viel Arbeit zuvor. Ich glaube, dass Kölner gegen Hoffenheim erstmal nicht auf den Ball setzt und auf deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner, wie in manchen Heimspielen davor, einfach weil Hoffenheim mir in der Spielanlage her auch viel zu ähnlich ist, was Leipzig und Dortmund spielen können. Und schnelle Spieler in der Offensive, die tun uns einfach extrem weh. Und passsichere Spieler im Mittelfeld, ich glaube, Demirbay hat sich super entwickelt in den letzten Jahren. Da merkt man schon wieder, das ist halt so einer, der kann einem halt richtig wehtun. Das ist halt schwierig für uns, aber ich glaube auch, dass Kölner die richtigen, und das Team natürlich auch, werden die richtigen Konsequenzen ziehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Freut mich, dass ihr eigentlich insgesamt ein relativ positives Fazit gezogen habt, aber ich glaube auch, dass wir sehr klar angesprochen haben, wie kritisch die Situation trotz des frühen Zeitpunktes in der Saison halt doch schon ist, weil 2 solchen Niederlagen, Flo Zenger hat das bei seiner Analyse bei Clubfans United ja geschrieben, zuletzt in den 80er Jahren war das Schalke, und die haben zumindest 3 Tore geschossen, als sie 13 Tore kassiert haben in 2 Auswärtsspielen aufeinander. Ist halt auch sowas, da muss man halt erstmal zurückkommen, und das passiert halt auch nicht jedes Jahr. Auf der anderen Seite, Düsseldorf als anderer Aufsteiger mit sehr vergleichbaren Voraussetzungen lamentiert halt jetzt auch schon, sie haben erst 5 Punkte und sie verlieren halt immer knapp, aber sie verlieren halt oft. Das ist halt schwierig. Die Punkte gegen die Konkurrenz, die haben wir ja zum Glück schon auf der Habenseite. Ich glaube, so habe ich ganz gut zusammengefasst, was unsere Meinung so insgesamt war nach dem Spieltag. Ich sage vielen, vielen Dank an Max Rossmehl, @kioskbier. Lass dir nicht so viel Zeit bis zu unserem nächsten Spiel und freu dich, ich freue mich auch schon drauf, wenn du mal nicht über ein Desaster in dem Auswärtsspiel reden darfst.
Das hoffe ich auch, und ich werde jetzt auch weiterhin Clubspiele gucken und auch komplett gucken. Ich hoffe, das okay, geht dann besser aus. Wenn
du die 2 verlieren, du alles angeschaut hast, kriegst du ein Verbot. Und Markus Schulz, @Schulzi, ich buchstabiere es euch nochmal, SHULTZIE, diese total komplizierten Twitter-Handle immer.
Yes.
Auch bekannt als Entmanns Ecke, da kommt dann noch der zweite Teil. Aber man kann schon sagen, schau, 40-jähriger Clubfan, das hast du auch noch nicht erlebt. Also wirklich, der Club schafft es immer wieder, Lowlights und Highlights immer wieder abwechselnd. Was sagst du eigentlich dazu? Also man wird, also dass man überhaupt 60 werden kann als Clubfan, ist ja schon direkt ein Wunder, oder?
Ja, noch bin ich nicht 60.
Nein. Aber es gibt 60-jährige Clubfans. 47, oder?
Ja, noch 47. Schau.
Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du nächstes Jahr umkippst.
Oh je. Gibt ja den schönen Spruch von Gert-Jan Verbeek, ich hätte 100 werden können, aber ich war Trainer des FCN. Es ist, glaube ich, schon was dran, aber auf der anderen Seite, hey, lieber habe ich ein paar Tiefs und kann dann meine Hochs entsprechend ausleben, als dass ich ständig irgendwie graue Maus bin und schucke oder wie ein Bayern-Fan gar nicht mehr weiß, wann ich überhaupt in den letzten 20 Jahren, in welchen Jahren ich da den Meistertitel geholt habe. Von daher dann lieber Clubfan.
Mein Cousin, ich weiß nicht, ob ich es schon mal bei der Show gesagt habe, aber der hat genau aus diesem Grund, war er irgendwann nicht mehr Bayern-Fan, so mit 8 oder 9 Jahren, hat er gesagt, Bayern-Fan ist langweilig, sein Dad ist Bayern-Fan, er wird jetzt Clubfan, weil da hat man wenigstens noch irgendwie Abwechslung drin. Starker Auswärtsfahrer. Sehr viel unterwegs, also muss man sagen, das ist ein guter geworden auf jeden Fall.
Gut ist das.
Danke euch, danke Markus.
Sehr gerne.
Und danke Max.
Danke dir, Jakob.
Ja, Verbeek, genau, wollte ich gerade noch sagen, den wollte ich jetzt, habe ich jetzt extra den Quervergleich mit Kölner nicht angeschlossen. Zum einen, weil ich nicht glaube, dass Kölner so beratungsresistent ist und ich glaube, dass sich da was ändern wird, und zum anderen, also dieser Spruch, ja, also der Verbeek hat mir auch graue Haare beschert und ich bin, da war ich, glaube ich, 25, als Verbeek Trainer war, oder 28. Danke dafür. Und bei Total Beklubbt gibt es in dieser Woche noch eine Folge Entmanns Ecke. Flo Zenger ist da zu Gast. Clubfans United Fans, die sie gern öfter im Podcast hören würden, die werden da auf ihre Kosten kommen. Es geht wieder mal um die U21, U19 oder U17. Da ist doch auch einiges passiert, im Guten wie im Schlechten. Und das Gegnergespräch zu Hoffenheim wird dann Felix wieder führen, der ist bald zurück. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Felix zu ersetzen. Danke auch für alle, die sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Und jeder, der jetzt schon von meiner Stimme echt angekotzt ist, kann sich freuen. Felix ist bald wieder zurück. Und wir hören uns wieder bei meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als
Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Die Sendung für alle Glubberer. Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.